Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, bei Skobel. Die Erkenntnisse über den Darm, seine Rolle als unerwarteter Verursacher von Krankheiten oder seine Verbindung mit dem Gehirn sind faszinierend und neu. Ein großer Teil dieser Erkenntnisse verdankt sich einer wissenschaftlichen Methode der Bioinformatik. Sie hat inzwischen in fast allen Naturwissenschaften, nicht nur in der Genetik, Fuß gefasst, wenn auch häufig nur im Hintergrund, so in der Dokumentation gerade eben. Dabei ist die Bioinformatik zu einer neuen Erkenntnismethode geworden, die uns hilft, überall neue Strukturen, Muster und Verbindungen aufzuspüren. Ohne die Arbeit von Computern, auf denen Bioinformatikprogramme laufen, würden wir beispielsweise die Zusammenhänge zwischen all den biologischen Daten, die täglich weltweit in den Laboratorien produziert werden, niemals erfassen und erkennen können. Fragt sich also, was diese Wundermethode der Bioinformatik eigentlich ist und wie sie funktioniert. Und genau das wollen wir in der Sendung klären und dabei auch einen Blick auf die Zukunft der Bioinformatik und die möglichen Risiken werfen. Wenn die Bioinformatik große Datenmengen verarbeitet, um Zusammenhänge aufzudecken, dann können diese Daten Gensequenzen sein, aber auch Handydaten. Es scheint, dass nicht nur Biologen, sondern auch die NSA und andere Geheimdienste großes Interesse an den Verfahren der Bioinformatik haben. Oder Unternehmen, deren Ziel es ist, selbst kleinste Spuren unseres Auftauchens im Internet zu analysieren, Spuren, die wir ähnlich einem genetischen Code unweigerlich am Tatort Internet hinterlassen und die mit anderen Spuren verglichen werden können. Ist es tatsächlich so? Beginnen wir ganz vorne mit der einfachen Frage, was Bioinformatiker eigentlich tun.
Im Jahr 2003 war die Entschlüsselung des menschlichen Genoms abgeschlossen. Was damals noch Jahre in Anspruch nahm, dauert heute nur noch wenige Stunden. Immer bessere biologische Analysemethoden und immer leistungsfähigere Rechenprogramme haben die Forschung revolutioniert. Dabei hat sich eine neue Wissenschaft etabliert, die Bioinformatik.
Die Bioinformatik beschäftigt sich damit, Probleme, die in der Biologie und in anderen Lebenswissenschaften entstehen, zu nehmen und zu übersetzen in die Sprache der Informatik, also auf den Rechner zu bringen, da dann mit Methoden der Informatik zu lösen und die Lösungen auch wieder zurück zu übersetzen, sodass dann neues biologisches Wissen generiert werden kann. Das heißt, Bioinformatiker sind Leute, die sowohl die Sprache der Biologie verstehen, die auch die Denkweise der Biologie verstehen, die Probleme der Biologie verstehen, aber eben auch die Denkweise der Informatik verstehen, wissen, wie man in der Informatik Probleme löst, wie man ein Problem so abbilden kann, dass man es auf dem Rechner lösen kann und können auf diese Art zwischen den beiden Disziplinen übersetzen.
Ein breites Arbeitsfeld ist die Medizin. Hier entwickeln Bioinformatiker Algorithmen, um herauszufinden, welcher Teil eines Genoms für bestimmte Erbkrankheiten verantwortlich ist. Oder welcher Wirkstoff auf molekularer Ebene eine Erkrankung wie zum Beispiel Krebs beeinflussen kann.
Sie können als Bioinformatiker zum Beispiel in Krankenhäusern arbeiten, wo auch biologische oder medizinische Daten anfallen. In der Pharmaindustrie gibt es großen Bedarf. In biologischen Labors, wenn Sie heute biologische Daten erheben, dann müssen Sie eigentlich bioinformatische Kompetenz haben, um diese Daten auszuwerten. Aber auch teilweise in Bereichen, wo man das gar nicht erwarten würde, also zum Beispiel in der Kosmetikindustrie, die sich ja auch damit beschäftigt, wie Stoffe auf lebende Systeme wechselwirken.
Bioinformatische Rechenmodelle können langwierige Experimente mit dem Reagenzglas ersetzen. So lassen sich beispielsweise neue Arzneimittel schneller entwickeln und kostengünstiger produzieren. Grundlagenforschung und industrielle Anwendung liegen hier dicht beieinander.
Die Unternehmen finanzieren durchaus Forschung in der Bioinformatik in ganz erheblichem Maße. Die pharmazeutische Industrie zum Beispiel hat sehr häufig Projekte gefördert. Auch die kosmetischen Unternehmen haben häufig Projekte gefördert, da durch Bioinformatik zum Beispiel Tierversuche häufig vermieden werden können.
Bioinformatik beschäftigt sich aber nicht allein mit humanen Daten. Die Sequenzierung von Pflanzen- und Tiergenomen und die Identifizierung nützlicher Gene für die Züchtung ist eine weitere wichtige Aufgabe. Auch die Umwelt profitiert davon. In Bakterien fand man Gene, die in der Lage sind, Risse in Betonmaterialien aufzufüllen oder Ölrückstände im Meer abzubauen. Noch utopisch wirken Versuche, die DNS von Bakterien als industriell gefertigte Datenspeicher zu nutzen. Dazu muss der binäre Code von Nullen und Einsen in den genetischen Code der vier Nukleinsäuren übersetzt werden. Die Bioinformatik, so scheint es, hat noch eine große Zukunft vor sich.
Es gibt noch unglaublich viele Fragen, die wir nicht beantworten können. Und vor allem gibt es noch unglaublich viele Fragen, die wir gar nicht kennen. Viele der spannendsten Fragen in der Biologie sind in der letzten Zeit überhaupt erst aufgetaucht, weil es die Bioinformatik gibt. Wir lernen jeden Tag was Neues über biologische Systeme, über medizinische Fragestellungen und wir wissen noch gar nicht, was wir alles nicht wissen. Da wird es noch viel Arbeit für Bioinformatiker geben.
Vor der Auswertung der Daten müssen sich die Bioinformatiker aber auch um die Verwaltung der Daten kümmern. Die Wartung der sogenannten Biodatenbanken kostet enorme Summen. Und die Datenmengen wachsen mit so gigantischer Geschwindigkeit, dass neue Algorithmen entwickelt werden müssen, um sie überhaupt noch zu bearbeiten.
Dann stelle ich Ihnen mal die Gäste der heutigen Sendung vor. Thomas Dannecker, schönen guten Abend. Abend. Mediziner, Biochemiker und Sie forschen als Professor der Bioinformatik am Biozentrum der Universität Würzburg, sind Mitglied der kollegialen Leitung des Biozentrums und haben an verschiedenen Universitäten Arbeitsgruppen geleitet, in denen es unter anderem um zelluläre Interaktion und Gendaten ging. Dann begrüße ich Klaus Mainzer. Guten Abend. Mathematiker, Physiker und Philosoph. Sie forschen als Professor für Philosophie und Wissenschaftstheorie der TU München, sind Direktor der Karl-von-Linde-Akademie und Autor eines guten, verständlichen, hochinteressanten Buches, wie ich finde, das leider erst am 15. Mai im Beck-Verlag erscheinen wird, Die Berechnung der Welt von der Weltformel zu Big Data. Und dann begrüße ich Matthias Wist. Guten Abend.
Guten Abend.
Er ist Mediziner, arbeitete über Genetik von Asthma an der TU München, leitet im Helmholtz-Zentrum München eine Forschergruppe, die genetische Einflüsse auf Lungen- und Atemwegserkrankungen untersucht. Und sie arbeiten in einem neuen Ethikprojekt der EU, das gerade im Entstehen ist und sich unter anderem mit Biodatenbanken befasst. Dazu hören wir später noch was. Herr Dannecker, diesen Studiengang Bioinformatik gibt es ja, wenn man ihn vergleicht, also mit anderen Fächern wie Physik, erst seit relativ kurzer Zeit. Was muss man können, um ein guter Bioinformatiker zu sein?
Ja, dazu kann ich zunächst mal sagen, dass es in Würzburg gar nicht den Studiengang Bioinformatik gibt, sondern wir sind der Meinung, dass man in einem Fach zu Hause ist, entweder in der Biologie oder in der Informatik. Und dann kann man Bioinformatik dazu nehmen, also zum Beispiel als Biologe, wenn man jetzt im Master dann sagt, also das ist das, was mich interessiert, dann wäre das Bioinformatik und Systembiologie und dann haben Sie 2/3 der Veranstaltung nur Bioinformatik.
Aber es ist ein eigenes Fach.
Es ist ein eigenes Fach und ganz essentiell ist in meinen Augen also 2 Sachen. Das eine ist ein Spaß an tiefschürfenden Fragen in der Biologie und der Medizin und das andere ist keine Angst, den Computer als Werkzeug zu benutzen.
Also ich habe ja versucht, mich einigermaßen verständlichen Bücher über Bioinformatik, die es auf dem Markt so gibt, einzulesen und muss sagen, dass ich doch weitgehend gescheitert bin, weil es sehr schnell so mathematisch wird, dass ich auf der halben Strecke schon verloren bin. Also ohne heftige Mathematik geht's nicht.
Ja, also ich würde das jetzt nicht so sehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die Mediziner denken würde, die also bei uns auch Bioinformatik haben, Medizinstudenten, dann muss man sie halt mit einem passenden Problem kriegen. Also zum Beispiel sehr spannend sind Faktoren des Alterns. Mhm. Also da gibt es also biochemische Unfälle und es gibt zelluläre Programme, Zelluhren. Und die würde man dann zunächst über Sequenzvergleiche aufspüren. Das heißt also mit relativ einfachen Aufgaben, die man mit einem Internetbrowser erledigen kann. Und danach geht dann erst die Mathematik los.
Herr Wies, wie nutzen Sie die Bioinformatik in Ihrem Forschungsbereich?
Bioinformatik ist natürlich eine wichtige Disziplin, die wir immer wieder brauchen, selbst wenn man nicht direkt in der Bioinformatik arbeitet. Aber wir haben so viele biologische Daten, wir haben Genmarker und ich brauche Bioinformatik, einfach um festzustellen, wo ein bestimmter Marker liegt, welche Bedeutung er hat. Und dann brauche ich große Datenbanken.
Würden Sie sagen, dass die Bioinformatik Ihnen hilft, Verbindungen zum Beispiel zu finden, die Sie überhaupt nicht im Auge hatten vorher?
Genau so ist es. Wir machen eine Studie, wo wir ein Gen lokalisieren wollen bei einer bestimmten Erkrankung und kommen an einer beliebigen Region in dem Genom an. Und dann müssen wir schauen, was bedeutet auf einmal diese Stelle? Wird da ein Protein gebildet? Gibt es da irgendwelche Regulationsfaktoren? Und dazu brauchen wir Bioinformatik.
Herr Mainzer, eben fiel das Stichwort Systembiologie. Das ist ja sowas wie die, ja, wie die große Rahmentheorie, die das verbindet. Wo kommt die Systembiologie her eigentlich? Was ist das?
Die Systembiologie hat heute die Funktion übernommen, die früher einmal die theoretische Biologie hatte, so wie es ja auch theoretische Physik gibt. Nur diese theoretische Biologie war früher weitgehend qualitativ, geradezu naturphilosophisch angehaucht. Und heute ist es tatsächlich harte Mathematik und Informatik. Und das ist insofern interessant, auch aus dem Blickwinkel der Wissenschaftsgeschichte, dass nämlich Kant noch Ende des 18. Jahrhunderts gemeint hat, es wird nie möglich sein, den Newton des Grashalms zu finden, wie er sich ausdrückte. Das heißt also, dass man ähnlich wie in der Physik mit mathematischen Methoden, experimentellen Methoden, das Leben erklärt. Nun, er hatte insofern recht, als wir diese Gesetze, die wir heute benutzen, nicht auf die Mechanik zurückführen kann. Aber wir arbeiten mit diesen mathematischen Modellen, mit Differentialgleichungen, etwa in der Stöchiometrie, schon in der Chemie. Und dann im nächsten Schritt geht es dann um die Computersimulationen. Mhm. Und da ist es häufig so, das würde ich noch kritisch anmerken wollen, im Film auch, da war die Rede davon, dass man mit Algorithmen möglicherweise kostspielige Experimente ersetzen könnte. Das würde ich also für sehr gefährlich halten, denn nach wie vor ist es so, dass die Erfahrung die Grundlage ist und dass das Experiment die Grundlage ist. Nur der Computer wird eingesetzt als Verstärker, als Entdecker von Korrelationen. Dazu brauchen wir diese Softwareprogramme.
Und hat ja tatsächlich Tierversuche auch eingedämmt, weil bestimmte Versuche
richtig.
Muss ich nicht endlos an
das
Tieren machen, sondern sehe das auf zellulärer Ebene.
Und auch bei der Ausbildung der Studierenden, könnte ich mir vorstellen, ist es sinnvoll, dass man auf solche Computersimulationen zurückgreift und dann nicht pro Student eine Maus oder anderes dann jeweils opfert. Ich denke, das ist vom tierethischen Standpunkt sicher auch eine gute Strategie.
Sie haben eben angesprochen den Aspekt, dass wir im Grunde genommen 250 Jahre gebraucht haben, um eine neue Form von Mathematik zu erfinden oder zu konstruieren, die uns wirklich hilft, lebende Systeme zu verstehen, was man mit Newtons Mechanik nun wirklich nicht kann. Können Sie sagen, was das für eine Mathematik ist?
Ja, also es ist so, also wir haben ja dieses zweite Teilfach der Bioinformatik, diese Systembiologie, und es geht hauptsächlich darum, Dynamik zu verstehen. Also um Ihnen mal ein schönes Beispiel zu geben, etwa bei Blutplättchen, da haben wir ja sozusagen Scylla und Charybdis, also entweder, dass die Blutplättchen einen Fropf machen und das Blut
Thrombose.
Stoppt, oder etwa bei einem hämorrhagischen Schlaganfall die starke Blutung im Gehirn. Und das heißt, wenn wir jetzt herauskriegen wollen, was passiert denn jetzt von beiden, dann würde man erst ein Netzwerk der verschiedenen Wege im Plättchen rekonstruieren, die das Plättchen zu stärkerer Aktivität antreiben. Mhm. Und auf der anderen Seite die zyklischen Nukleotide, die diesen Weg inhibieren. Ja? Mhm. Und dann gibt es eben einen Wettstreit zwischen beiden. Und die Mathematik dafür, das sind Differentialgleichungen, die ursprünglich natürlich Newton und Leibniz schon erfunden haben. Aber das Spannende ist ja das Gleichgewicht zwischen diesen Systemen und wann es gestört ist und wann es stabil ist, wann es labil ist, ab wie viel Knoten wird das System anders. Und das ist eben diese neue Mathematik der Systembiologie, also das Verstehen der Dynamik.
Mhm. Und umgekehrt wird die Mathematik auch befruchtet durch diese neuen Untersuchungen. Also etwa das Problem der Proteinfaltung. Das spielt ja eine ganz große Rolle auch für die Erklärung von Krankheiten. Also wenn die Proteine sich nicht richtig räumlich entfalten und verklumpen, dann kann dadurch beispielsweise Alzheimer oder andere schlimme Krankheiten hervorgerufen werden. Und wenn man das jetzt in Gleichungssystemen sozusagen vorausberechnen könnte und die Indikatoren feststellen könnte, wann es also zu solchen Fehlbildungen kommt, da wäre das natürlich von eminenter Bedeutung auch für die Medizin. Leider ist es nur so, dass gerade dieses Problem also hochkomplex ist, und dann muss man wirklich auf Simulationen auch mit dem Computer zurückgreifen, Und da ist die Vorausberechnung nicht mehr so einfach möglich wie bei Newton bei den Vorausberechnungen der Planetenkonstellation.
Da kommen wir gleich nochmal drauf, dass das eine ganz andere Form der Berechnung ist. Eingangs habe ich ja erwähnt, dass jeden Tag eine ungeheure Datenmenge aus den Laboratorien der Welt die ohnehin schon randvoll abgefüllten biologischen Datenbanken weiter auffüllt. Um zu verstehen, was das bedeutet, zwei Zahlen. Das National Center for Biotechnology Information in Bethesda, USA, unterhält unter anderem eine öffentliche Sequenzdatenbank, die täglich mit anderen internationalen Datenbanken abgeglichen wird, darunter die entsprechenden Datenbanken, also in Europa mit Sitz in Heidelberg oder eben in Japan. 1982 enthielt die amerikanische Gendatenbank 606 einzelne Gensequenzen. Heute habe ich nach dem aktuellen Stand geschaut. Dieselbe Datenbank enthält inzwischen 169 Milliarden 331 Millionen 407 Sequenzen, also rund das 280.000-fache. Mit dem exponentiellen Anstieg der Daten steigt einerseits die Unübersichtlichkeit, andererseits aber auch die Möglichkeit, diese Daten miteinander zu vernetzen. Klaus Mainzer berichtet in seinem Buch Big Data von dem spektakulären Fall einer Bioinformatikerin, der es gelungen war, allein aufgrund von angeblich harmlosen Metadaten aus dem Internet den Namen eines anonymen Spenders von Erbgut ausfindig zu machen. Andererseits konnte 2009 eine amerikanische Forschergruppe den Ausbruch einer Grippeepidemie voraussagen, indem sie schlicht die Google-Sucheinträge auswertete. Worauf ich hinaus will, so toll das alles ist, so riskant sind, wie jede Bank, auch Human-Biodatenbanken.
Menschliche Blut-, Urin- und Gewebeproben sind eine Schatzkammer voller genetischer Informationen. Human-Biobanken haben es sich zur Aufgabe gemacht, diese Materialien langfristig zu sammeln und der Forschung zur Verfügung zu stellen. Eine der größten nationalen Biobanken entsteht zurzeit am Universitätsklinikum Würzburg.
Forschung wurde bisher immer in dem Stil betrieben, dass man gezielt für einen bestimmten Forschungszweck auch die Proben gesammelt hat. Nun ist es eher ein allgemeiner Zweck. Wir hier in Würzburg haben einen sogenannten Open Consent. Das heißt, wir holen uns die Einwilligung der Patienten zur Spende in die Biobank ein in einen sehr offenen Kontext. Das bedeutet, dass wir dem Patienten sagen, wir möchten ihre Proben für die medizinische Forschung im Allgemeinen. Das heißt, in zukünftigen Settings werden sich erst die Fragestellungen ergeben, für die dann diese Proben unter Umständen interessant werden.
Von elementarer Bedeutung ist dabei die Verbindung des Biomaterials mit den Daten des Spenders. Sie umfassen je nach Fall, Alter und Geschlecht bis hin zur kompletten Lebens- und Krankengeschichte eines Patienten. Je umfangreicher die persönlichen Daten, desto genauere Reihenuntersuchungen sind später einmal möglich. Umso besser kann man herausfinden, welche genetischen Risikofaktoren in der Bevölkerung verbreitet sind und welche Lebensumstände sie beeinflussen. Die Kernfrage jeder Human-Biodatenbank muss daher lauten: Wie lassen sich die Persönlichkeitsrechte schützen, ohne die medizinische Forschung zu behindern?
In der Biobank in Würzburg gilt der Grundsatz, dass alle Daten pseudonymisiert verarbeitet werden. Das bedeutet, die Identität des jeweiligen Spenders ist verschleiert und in der Biobank nicht ersichtlich und kann nur über einen sogenannten Datentreuhänder wieder aufgelöst werden. Dabei kommt man auf die Stichworte Pseudonymisierung und Anonymisierung. Wir arbeiten pseudonymisiert. Das bedeutet, dieses Kennzeichen des jeweiligen Spenders kann wieder entschlüsselt werden. Das ist wichtig für den Umstand, wenn der Spender seine Einwilligung widerruft und wir in der Folge die Proben heraussuchen und vernichten müssen.
1,2 Millionen Proben sollen es einmal sein. Bei ca. minus 80 Grad Celsius werden sie mit Hilfe eines Roboters eingelagert und wieder hervorgeholt. Bei ihrer Arbeit orientieren sich die Würzburger an dem Fünf-Säulen-Modell, das der Deutsche Ethikrat für Biodatenbanken entwickelt hat. Es empfiehlt eine genaue Festlegung der Nutzung, die Einbeziehung von Ethikkommissionen, eine Qualitätssicherung und Transparenz. An erster Stelle steht jedoch das Biobankgeheimnis, das unter anderem eine Schweigepflicht aller Beteiligten umfasst. Aber ist dieser immense Aufwand wirklich notwendig? Wo lauern die Gefahren?
Es sollte nicht passieren, dass die Daten eines Patienten ohne dessen Wissen in einem Kontext verwendet werden, den er nicht für gut hält und dem er niemals zustimmen würde. Das betrifft Versicherungen, das betrifft Arbeitgeber, das betrifft Polizei und Staatsanwaltschaft. Niemand sollte wegen seinen Daten, weil die Konstellation so oder so ist, irgendwelche Nachteile erleiden, es sei denn, er willigt wissentlich in die Verwendung seiner Daten ein. Und hier müssen wir höchstmögliche Maßstäbe ansetzen.
Ein abschreckendes Beispiel sind kommerzielle Biobanken. In Island wollte die Firma Decode Genetics das Erbgut aller Inselbewohner entschlüsseln. Ein Gericht untersagte jedoch das Sammeln von Daten ohne Einwilligung der Beteiligten. Inzwischen geht die Firma einen Schritt weiter. Mit bioinformatischen Methoden will sie die Daten, die sie bisher durch Einwilligung erhielt, auf die gesamte Bevölkerung hochrechnen. Ein neuer Rechtsstreit ist entbrannt. Der Missbrauch von Daten beschränkt sich aber nicht nur auf Island.
In anderen Ländern gelten andere Regeln. Und wir sehen es im Vergleich mit anderen Biobanken, zum Beispiel in England oder USA, dass dort Datenschutz in einer ganz anderen Weise als zum Beispiel in Deutschland gelebt wird und Biobanken möglicherweise auch gezielt ins Ausland gehen, um andere Datenschutzbedingungen vorzufinden. Das ist mit Deutschland in keiner Weise vergleichbar.
Eine große Gefahr entsteht auch aus der Vernetzung der Biodatenbanken. Wer garantiert, dass die Standards von Würzburg überall in Deutschland eingehalten werden? Und wie reagiert man auf Anfragen aus dem Ausland? Der Datenspender ist dabei in der schwächsten Position. Die Bioinformatik kann seine Proben immer perfekter analysieren und die dazu passenden Medizindaten lassen sich an vielen Orten finden.
Fangen wir noch mal vorne an. Es gibt ja eine Menge unterschiedlicher Datenbanken. Viele von denen sind übers Internet frei verfügbar. Sind die miteinander kompatibel? Haben die dieselbe Sprache sozusagen?
Das ist eine gute Frage. Jede Biobank hat natürlich eine andere Zielstellung. Es gibt Biobanken, die nur auf bestimmte Krankheiten Wert legen. Es gibt Biobanken, die mehr aus der Epidemiologie kommen. Das heißt, bevölkerungsbezogen Proben sammeln. Es gibt Probenbanken, die nicht mal diagnostisch geplant sind, sondern therapeutisch, beispielsweise für Blut oder Stammzellen. Es gibt Biobanken, die von großen Zentren, Forschungszentren, wie die jetzt gerade neu etablierte nationale Kohorte, geplant sind, an der alle möglichen epidemiologischen Institute in Deutschland mitarbeiten. Dann gibt es wieder kommerzielle Biobanken.
Also es gibt, also einen großen
es gibt eine riesige Zahl von Biobanken, über 120 im Augenblick. Die sind alle über ein gemeinsames Register abrufbar.
Ein Problem ist doch, wenn ich Spender bin, dann ist gar noch nicht klar definiert, zu diesem Zeitpunkt jetzt, wie Forschungsprojekte der Zukunft überhaupt aussehen werden. Das stellt ja ein Problem her, weil ich überhaupt nicht kontrollieren kann im Moment, was mit den Daten möglicherweise irgendwann in der Zukunft mal passieren wird.
Genau, das ist eine der Hauptbefürchtungen von Probanden, die eben eingeladen werden, teilzunehmen. Es gibt mittlerweile ja schon eine 10-jährige Diskussion zu diesem Thema. Und das Problem ist auch bekannt, denn letztendlich werden die Leute nur an der Studie teilnehmen, wenn darauf auch eingegangen
wird.
Aber
es gibt keine klaren Regelungen bis jetzt.
Es gibt von dem Deutschen Ethikrat Empfehlungen,
ja, aber
die
keine,
Sie auch in dem Film schon angesprochen haben, über die fünf verschiedenen Säulen. Und es gibt in der Tat gibt es unterschiedliche Vorstellungen über die Zweckbindung, wie weit man diese Zweckbindung dann am Anfang überhaupt schon sagen kann.
Ist das ein Problem bei Ihrer Forschung auch?
Ja, ich wollte ja gerade jetzt darauf hinweisen, dass das Wichtige gar nicht so sehr der individuelle Patient ist, wenn man das jetzt bioinformatisch untersucht, sondern der Krankheitszusammenhang. Mhm. Also ein anderes Beispiel aus unserer Arbeit ist etwa Pflanzenpathogene. Da haben wir also auch ein systembiologisches Modell, wie die Pflanze auf das Pathogen reagiert und wie dann das Pathogen darauf reagiert und so weiter, das sogenannte Zigzag-Modell. Und um das Modell zu bestätigen, schauen wir natürlich in verschiedenen Genexpressionsdatensätzen nach, die für ganz andere Experimente benutzt wurden. Ja, wenn man das, wenn man das Gleiche für eine spannende Krankheit nimmt, etwa für psychiatrische Krankheiten wie die Schizophrenie, sieht man, glaube ich, sehr leicht, dass für den Bioinformatiker die Fragestellung eine ganz andere ist als die, die vielleicht die Patientenbefürchtung ist. Man möchte nicht herauskriegen, welcher Patient an dieser Krankheit erkrankt ist, sondern in welchem Kontext, welche Gene spielen zusammen, dass man zum Beispiel ein erhöhtes Risiko für Schizophrenie hat.
Was mich nur stutzig macht, Herr Mainzer bringt das Beispiel ja in seinem Buch, das ist auch ein viel diskutiertes Beispiel, dass ich mit Hilfe der Information, die im Internet ganz normal für jeden zugänglich ist, plus der Information, die ich über eine sehr spezielle Gendatenbank habe, ich tatsächlich ausfindig machen kann, unter Umständen, nicht in jedem Fall, aber unter Umständen, um wen es sich dabei handelt. Das stellt ja ethisch ein Problem dar. Wird das nicht langsam Zeit, das mal politisch in ein Gesetz zu gießen?
Vielleicht noch zu dem Sachverhalt. Es ist im Prinzip natürlich schon möglich, aber auch in der Rechtsmedizin ist es nicht erlaubt, dass Sie von der DNA wieder zurück auf die Eigenschaften des Spenders schließen.
Nee, erlaubt aber nicht, aber ich kann es machen.
Im Prinzip ist es möglich. Sie können 100% des Geschlechts sagen, Sie können die Augenfarbe zu 95% raten, die Haarfarbe 85%. Sie können sogar das Alter des Spenders schätzen, auf 5 Jahre genau. Sie können eine gewisse regionale Einordnung mit vornehmen. Und deswegen glaube ich auch, wäre es eine ganz gute Idee gewesen, wenn wir dieses Biobankgesetz, das ja auch schon im Parlament besprochen wurde, wenn wir das vielleicht in dieser Legislaturperiode auch bekommen könnten.
Nur, wir dürfen aber nicht vergessen, wir bei diesen Big Data jetzt in der Bioinformatik, können wir in eine ähnliche Problematik laufen, die wir jetzt auch im politischen Bereich haben. Das heißt, dass wir uns hier im nationalen Bereich alles Mögliche überlegen, dass die Politiker dann blauäugig verkünden. Also bei uns geht alles rechtens zu. Nur, das kam im Schlussteil Ihres Films. Aber international sieht es völlig anders aus.
Island, da gab es diese Firma, die dann irgendwann das Interesse verloren hat und verkauft worden ist, mit den ganzen Datensätzen der isländischen Bevölkerung. Was mache ich dann?
Was wirklich vehement hinzukommt, ist, dass zum Beispiel USA und Deutschland zwei verschiedene Rechtskulturen sind. Das ist gerade jetzt in der Big Data-Diskussion auch deutlich geworden. Klar. Wir denken im Recht dogmatisch, top-down, ausgehend vom Grundgesetz, die digitale Würde, und leiten daraus also Schutzrechte ab, präventiver Art. Dazu sind wir auch verpflichtet, während die USA, also die Rechtsprechung ist einfach pragmatisch, die geht von konkreten Fällen aus, von Fällen. Und wenn dann mal eine Firma dann wirklich verklagt worden ist und man sich darauf beruft, dann hat das auch entsprechende Wirkung. Aber das baut sich dann erst so allmählich auf, und da müssen wir gegenseitig Verständnis auch entwickeln und dann auf dieser Grundlage zu internationalem Recht kommen.
Sie haben ja gerade ausgeführt, dass das unterschiedliche Rechtssysteme sind. Das hat aber auch kulturelle Faktoren. Sie haben vor der Sendung mir hier eine Untersuchung gezeigt, wo es darum ging, wie in Europa die Risiken für solche Technologien abgeschätzt werden.
Genau. In Europa gibt es natürlich auch unterschiedliche Vorstellungen darüber und ob eine nationale Gesetzgebung alleine, wie lange die besteht, das müssen wahrscheinlich die Politiker dann entscheiden. Aber ich denke schon...
Deutschland, das wollte ich nur kurz sagen, da wollte ich drauf hinaus. Deutschland ist ganz oben, was die Risiken angeht. Luxemburg hätte man sich vielleicht auch denken können, Banken und so weiter. Luxemburg sieht die Risiken am geringsten. Ja. Entschuldigung, ich habe Sie unterbrochen.
Die Risikowahrnehmung ist in Deutschland definitiv auch höher. Und wir sind bei diesen Biobankenstudien darauf angewiesen, dass wir das Vertrauen der Probanden haben. Und deswegen finde ich auch die Vorschläge des Deutschen Ethikrates so gut, dass wir beispielsweise auch uns mehr um den technischen Datenschutz mitkümmern, dass fremde Dienste nicht einfach auf unsere Daten zugreifen können, sondern dass wir da auch technisch vorbauen, dass wir die Position der Datenschutzbeauftragten stärken, dass wir die Ausbildung erhöhen. Es gibt eine ganze Menge, was man, glaube ich, auch ohne eine Gesetzänderung auch mit tun könnte. Denn das verlorene Vertrauen oder das fehlende Vertrauen ist A und O jeder Biobank.
Das ist sogar entscheidend, wenn wir an den Organspendeskandal denken. Man stelle sich einmal vor, es kommt heraus, dass jetzt diese Daten in anderen Kontexten verwendet worden sind, gegen den Willen der Datenspender, möchte ich jetzt einmal sagen. Absolut. Und das würde dazu führen, dass die Probanden und die Patienten in Zukunft die Daten zurückhalten. Das wäre eine Katastrophe für die Forschung. Also Vertrauen ist das ganz Entscheidende hier.
Und man kann also auch viel mit technischen Sicherungen machen. Das ist auf jeden Fall so. Also zum Beispiel, dass sich nicht die ganze Datenbank einfach runterladen lässt oder dass bestimmte Abfragen einfach technisch nicht möglich sind. Das scheint mir auch eine ganz sinnvolle Sache zu sein. Andererseits bin ich also, was diese unterschiedlichen Rechtsauffassungen von USA und Deutschland oder überhaupt betrifft, doch etwas radikaler. Also ich würde denken, die Menschenrechte müssten einfach auch im Internet gelten. Also zum Beispiel die Persönlichkeitsrechte, dass man also ein Anrecht auf Vergessen im Internet hat, dass also alle personenbezogenen Daten nach 5 Jahren gelöscht werden. Das wäre, wenn kein triftiger Grund da ist,
was für die Datenbanken natürlich ein Desaster wäre, weil die leben ja gerade davon, dass ich immer mehr Daten über einen langen Zeitraum zur Verfügung habe. Also für Gendatenbanken wäre es desaströs.
Ja, aber ich denke, man müsste es dann halt so machen, dass diese Pseudonymisierung mit stärkerer Intensität ab 5 Jahren greift. Dass es dann nur noch unter ganz besonderen Umständen, zum Beispiel Widerruf des Datenspenders, möglich ist, den Code zu knacken.
Aber es ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den Sie hinweisen. Diese Rechte, die nützen nur dann etwas, das weiß auch jeder Jurist, wenn sie durchsetzbar sind. Und durchsetzbar heißt hier, dass wir auch auf dem Gebiet der Informatik sozusagen nachrüsten müssen. Das heißt hier die Sicherheitstechnologie auch im eigenen Land entwickeln, um so auch den Schutz zu gewährleisten.
Also ich nehme mal mit, dass da noch eine Menge zu tun ist, so toll die Bioinformatik auch ist. Eines der ambitioniertesten, teuersten und größten Forschungsprojekte der Welt ist die Erforschung des Gehirns. Derzeit gibt es 3 Großprojekte. Das Human Brain Project in Europa und die beiden amerikanischen Gegenstücke, das Brain Activity Map Project und das Human Connectome Project. Geld spielt dabei eine große Rolle, auch Macht, der Wunsch, Krankheiten zu bekämpfen und die Idee, in ein paar Jahren das gesamte Gehirn in all seinen Details zu erfassen, zu erklären und dann nachzubauen. Was wir im nächsten Film zu berichten haben, klingt daher noch ein wenig nach Science Fiction, ist es aber nicht. Es geht um ein Teilprojekt des Human Brain Projects, den sogenannten neuromorphen Computer. Das Ziel, die Funktionsweise des Gehirns auf viele Chips und Computer so zu übertragen, dass aus all dem ein Gesamtcomputer entsteht. Erstaunlich ist, dass dieser Rechner schneller als das biologische Vorbild arbeitet. Im Brennpunkt steht dabei ein in Heidelberg entwickelter Computerchip, den Sie jetzt möglicherweise hier im Hintergrund sehen. Er bildet 384 Neurone mit 100.000 Synapsen nach. Das jetzt sehen Sie ihn. Das Problem, erstens haben wir bislang die Software des Gehirns nicht verstanden, falls es sie überhaupt gibt, sind aber dabei, nach dem Grundprinzip einen Computer zu bauen, der am Ende nebenher übrigens völlig neue Industriezweige erschließen könnte. Zweitens sind wir weit davon entfernt, mit Computern so energieeffizient zu arbeiten wie das Gehirn. Naja, wir dachten, das hat so viel mit Bioinformatik zu tun und ist so spannend, dass Sie das Heidelberger Projekt kennenlernen sollten.
Es gibt Forschungsprojekte, deren Datenumfang die Grenzen der menschlichen Vorstellungskraft sprengen und die mit den bewährten Methoden der wissenschaftlichen Analyse an die Grenzen des Machbaren stoßen. Professor Meyer vom Heidelberger Kirchhoff-Institut für Physik muss eine solche Aufgabe bewältigen. Der Co-Direktor des europäischen Human Brain Projects will zusammen mit einem weltweit vernetzten Team von Wissenschaftlern neue Wege gehen beim Versuch, das menschliche Gehirn vollständig zu simulieren.
Es gibt in gewisser Weise einen anderen Weg, den man beschreiben kann, wenn man diese Systeme untersuchen möchte, indem man sagt, ich möchte diese Abstraktion nicht machen, ich möchte auch nicht mit Zahlen rechnen, sondern ich möchte in gewisser Weise ein Modell bauen, ein Modell, das ich aber manipulieren kann, an dem ich herumdrehen kann, an dem ich Parameter ändern kann, um auf die Art und Weise sein Verhalten zu verstehen.
Mit der Rechenkraft heutiger Supercomputer ist derzeit schon vieles möglich. Aber man braucht dazu immer noch Computer, die ganze Industriehallen füllen. Und selbst dann kann nur ein Teil der gewonnenen Daten sinnvoll analysiert werden. Nach heutigem technologischem Stand würde die vollständige Simulation eines Gehirns wohl Jahrzehnte benötigen. Neben dem Zeitfaktor gibt es weitere Schwachstellen bei den binären Rechnern. Ein Megacomputer dieser Größe verbraucht mehr als 1 Milliarde Watt, um eine Gehirnsimulation zu realisieren. Fällt bei diesen Berechnungen nur ein Bauteil aus, sind große Teile des Systems lahmgelegt. Großer Zeitverlust und hoher Energieverbrauch, das sind schlechte Voraussetzungen für die Analyse eines solchen Datenuniversums. Dabei liegt die Lösung des Problems auf der Hand. Künstliche neuronale Netze.
Also um eine einzelne synaptische Übertragung zu berechnen, numerisch zu berechnen, braucht man sowas wie ein Joule. In unserem Kopf brauchen wir für dieselbe Operation 10 hoch minus 14 Joule. Das sind 14 Nullen, 14 Nullen hinter dem Komma. Und Sie sehen schon, dass diese normalen Computer, diese programmierbaren Computer, große Probleme haben, wirklich solche Berechnungen durchzuführen. Dieses System, was Sie hier sehen, das verwendet immerhin schon nur noch 10 hoch minus 10 Joule. Das heißt, es ist immer noch 10.000 Mal schlechter als die Biologie, aber um einen riesigen Faktor besser als die klassischen Computer.
Für die umfassende Simulation eines Gehirns ist die Energieersparnis eines neuronalen Netzes unabdingbar. Die Konstruktionsweise neuronaler Netze ähnelt der des biologischen Vorbildes immer mehr. Die Physiker nutzen die effiziente Informationsverarbeitung des menschlichen Gehirns. Sie simulieren die Datenübertragung von Neuronen und Synapsen mit Transistorschaltungen. Statt langsamerer Ionen fließen in der physikalischen Kopie die schnelleren Elektronen. Die Zellwände werden durch Widerstände nachgeahmt. Eine solche elektrische Schaltung ist die Grundlage für die Informationsverarbeitung des neuromorphen Computers. Allerdings berechnet dieser Computer keine Formeln. Er speichert Sequenzen einzelner Ereignisse und bündelt sie zu einer Gruppe. Ein neuromorpher Computer assoziiert und lernt ständig dazu. Das macht ihn sehr schnell.
Wir wissen, dass zum Beispiel die Lernprozesse in Synapsen mit einer Genauigkeit von etwas besser als einer Millisekunde ablaufen. Das ist etwas, was Sie haben müssen, um am Ende über Tage oder Monate oder Jahre zu lernen und Entwicklung zu machen. Und das kann man aus grundsätzlichen Gründen auf konventionellen Computern nicht simulieren. Die einzige Chance, diese verschiedenen Zeitskalen, wie wir sagen, in den Griff zu bekommen, ist es, solche Systeme zu verwenden.
Das Datenvolumen des Human Brain Projects ist gigantisch. In diesem Meer von Informationen verstecken sich noch viele Muster, die mit konventionellen Algorithmen nur schwer zu finden sind. Ein neuromorpher Computer ist in der Lage, die Daten aus herkömmlichen Computerberechnungen miteinander zu kombinieren. Diese Fähigkeit kann den Wissenschaftlern noch viel mächtigere Analysemöglichkeiten bieten.
Lern- und Entwicklungsprozesse, also alles das, was langsam ist, das können wir auf unseren Systemen ganz besonders gut untersuchen. Und ich glaube, es sind die Lernprozesse, die am Ende das Gehirn wirklich spannend und interessant machen. Es ist nicht so sehr, dass man jetzt einfach nur verstehen möchte, da gibt es irgendwelche Feuermuster, irgendwelche Aktivitäten und die möchte ich nachahmen. Das fände ich relativ langweilig. Wenn wir aber verstehen, wie wir aus Daten lernen und wie wir in der Lage sind, dann aus diesen Daten Vorhersagen zu machen, dann, glaube ich, haben wir einen wesentlichen Schritt vorwärts gemacht.
Für die Heidelberger Physiker ist die Entdeckung unbekannter Muster nicht mehr elementarer Bestandteil ihrer Forschung. Ihre Hardware-Entwicklung ist lernfähig und ehrgeiziger. Sie soll eines Tages nicht nur das Muster erkennbar machen, sondern auch vorhersagen, wann es noch einmal entsteht.
Bioinformatik, hatten wir gesagt, hat mit großen Datenmengen, mit Netzwerken zu tun, die analysiert werden. Da versucht man herauszufinden, was es da für Muster gibt. Diese Netzwerke können Gene sein, Proteine. Es können aber auch Neuronen in einem Gehirn sein. Herr Mainzer, das ist ja eine relativ einzigartige Sache, dass ich eine Disziplin habe wie die Bioinformatik, die zeitgleich eigentlich Theorie und Experiment ist. Normalerweise habe ich das ja schön fein säuberlich getrennt voneinander.
Ja, aber ich würde sagen, der Treiber hier ist tatsächlich die Technik. Die Technik, wie beispielsweise im Mooreschen Gesetz festgehalten, wonach sich ja alle 18 Monate unsere Rechenkapazität verdoppelt, bei gleichzeitiger Miniaturisierung und Verbilligung der Geräte. Und das erleben wir seit den 60er Jahren. Das ist ja unglaublich, diese Art von Innovation. Und deshalb sehe ich das auch nicht so skeptisch wie die Kollegen dort eben im Film. Wir brauchen das Human Brain Project nicht um diese große Rechenkapazität, um diese Rechengeschwindigkeiten zu realisieren. Also ich denke mal, wir haben heute bereits in unseren Superrechnern die Rechenkapazität, um das Gehirn, wenn wir dann neurobiologisch alle Details kennen würden, zu simulieren. Also wenn wir 10 hoch 11 Neuronen mal, nur um die Sache zu vereinfachen, annehmen, pro Neuron 1000 synaptische Verbindungen, dann hätten wir 10 hoch 14 synaptische Verbindungen. Eine gigantische Zahl. Was bei unserem Gehirn weniger gut ist, wir sind relativ langsam in den Rechenschritten, den synaptischen Schaltungen. Da ist die Rede von 200. Da wären wir bei 2 mal 10 hoch 16 Rechenschritten pro Sekunde. Ich habe das deshalb vorgeführt. Das ist in etwa der Bereich, den wir heute bei unserem Superrechner in München haben, dem Leibniz-Rechner, der liegt bei 3 Petaflops. Und Peta ist 10 hoch 15. Also im Prinzip,
sind wir in der Nähe.
Die Rechentechnik ist da. Nur das Human Brain Project ist so interessant, weil wir jetzt im Detail auch die Funktionsweise des Gehirns verstehen könnten. Das wäre das Neue. Und nur noch eins hinzugesetzt. Das Mooresche Gesetz sagt ja voraus, dass diese Rechentechnik dann in absehbarer Zeit auch in kleinen Rechengeräten, also in Laptop-artigen Rechnern, etwa realisiert ist. Das heißt, man könnte damit rechnen, dass in den 20er Jahren diese Rechentechnik da des Leibniz-Rechners dort also in kleinen Rechengeräten ist und dass im Prinzip dann damit diese Rechenschritte dann simulierbar sind.
Derselbe Druck, Sie haben vom technischen Druck oder technologischen Druck gesprochen, den haben Sie in Ihrem Gebiet genauso. Das läuft alles in Richtung, wir haben uns ja eben kurz während der Film lief darüber unterhalten, das läuft alles in Richtung Anschaffung größerer Computer, schnellerer Sequenziermaschinen.
Ja, also sicher, das ist eine Entwicklung, der man sich nicht entziehen kann. Ich wollte aber zu diesem Blue Brain Projekt auch noch sagen, dass ich eher erwarte, dass das europäische Projekt in neue Dimensionen der Computertechnik vordringt. Also gerade dieser fantastisch energiearme neue Chip, dieses neue neuromorphe Computing in Heidelberg hat große Aussichten, da neue Fortschritte zu finden. Ich glaube, dass das amerikanische, dieses Brain Activity Project, einfach offener ist, sich überraschen zu lassen. Also einfach dem Gehirn zuschauen bei der Aktivität und herauskriegen, wie es wirklich funktioniert. Weil das ist nicht so eine Sache der Quantität, also wie viele Teraflops oder Petaflops ich hinkriege, sondern der Qualität. Also wir erleben, wir können fühlen und das beruht eben auf Proteinen und auf einzelnen Kanalverschaltungen. Und bevor wir das nicht in irgendein neuromorphes Korrelat übersetzen, werden wir das nie verstehen.
Sie haben ja, wenn Sie sich mit Allergien beschäftigen, Herr Wies, Sie haben, das gilt ja als komplexe Krankheit, einfach weil es so verschiedene Faktoren hat. Wenn man das auf eine genetische Ebene runterbricht, sind ja eine Vielzahl von Genen beteiligt. Ihr Problem ist es rauszufinden, ja, welche sind es denn jetzt genau und in welcher Reihenfolge. Glauben Sie, dass Ihnen so ein Computer bei der Lösung dieses Problems helfen wird?
Im Augenblick wahrscheinlich nicht, denn wir machen das Schritt für Schritt. Wir versuchen, möglichst hohe Probandenzahlen, Patientenzahlen zusammenzubekommen. Wir versuchen, sehr viele Genmarker zu untersuchen. Die gängigen Studien hatten 500.000 Genmarker und in etwa haben wir jetzt 100 Gene identifiziert, ohne allerdings genau Mutation, Veränderung lokalisiert zu haben. Im Augenblick wahrscheinlich, ja, was wir brauchen, ist natürlich Sequenzierkapazität. Wir brauchen mehr Sequenzierer, wir brauchen mehr Segmentsdaten. Wir brauchen vor allem die seltenen Varianten. Bisher haben wir hauptsächlich häufige Varianten untersucht und wir brauchen jetzt seltene Varianten. Ich brauche eigentlich nicht höhere Rechnerkapazitäten.
Als Laie würde ich sagen, ist das, was Sie brauchen, vielleicht eine bessere Form der Auswertung? Also einen schlaueren Algorithmus, ein anderes Modell, um besser rauszukriegen, also was nun eigentlich entscheidend ist für die Entstehung.
Besserer Algorithmus wäre immer gut, keine Frage. Aber es ist nicht einfach, denn wir haben dasselbe Problem bei allen komplexen Erkrankungen, dass eben sehr, sehr viele Interaktionen mitgibt. Viele, die wir auch gar nicht gemessen haben, viele, die auch schon 20 Jahre zurückliegen. Und ich glaube eher, wir brauchen eine bessere Datenerfassung. Ja. Wir brauchen genauere Sequenzdaten. Wir brauchen natürlich große Speicherkapazitäten, aber das ist sicherlich noch überschaubar, wenn ich mir dieses Projekt hier anschaue. Das ist weit meiner Dienste.
Herr Mainzer, vielleicht können Sie mir zum Schluss noch mal unserer Runde helfen. Das Gehirn ist ein komplexes System. Jetzt wissen wir, dass es in komplexen Systemen immer wieder auch zu chaotischen Dynamiken kommen kann. Die sind prinzipiell nicht berechenbar. Jetzt wird aber behauptet, ich habe hier einen Computer, der mir genau auch solche Sachen berechnet.
Genau, das würde ich auch so sehen. Denn damit haben wir uns auch beschäftigt, allerdings aus dem mathematischen Gesichtspunkt. Es gibt ja die Differentialgleichungen von Hodgkin und Huxley, die beiden Medizin-Nobelpreisträger.
Die beschreiben, wie Nervenzellen funktionieren.
Den Signalvorgang. Und dort hat man zum ersten Mal die Idee entwickelt, dass die Ionenkanäle, die ja ganz wichtig sind für die Funktionsweise einer Zelle, dass die im Grunde durch Transistoren oder transistorähnliche Gebilde nachsimuliert werden können. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Gedanke, dass nämlich die Ionenkanäle sozusagen die Transistoren der Biologen sind. Und das ist nicht nur interessant für die Modellierung, sondern das ist auch interessant für die Technik. Ich habe eben vom Mooreschen Gesetz gesprochen. Wir laufen ja in eine Miniaturisierung hinein. Wir sind mittlerweile im Nanobereich. Das heißt, das ist die Proteingröße in etwa. Und das ist eine Welt, in der wir nach Ersatz suchen müssen, auch für unsere Halbleiter-Silizium-Technologie. Und da machen wir tatsächlich jetzt Anleihen mittlerweile auch bei der organischen Elektronik.
Aber das löst noch nicht mein sozusagen
das Chaos.
Prinzipielles Problem damit.
Das Chaos. Ja. Also darüber haben wir ja nun speziell auch gearbeitet, The Edge of Chaos. Wir haben also genau festgestellt, unter welchen Bedingungen jetzt auch im mathematischen Sinne chaotische Wirkungen jetzt zum Beispiel auch im Gehirn auftreten können. Und das kann man in der Tat, kann man die Bedingungen dafür genau bestimmen und berechnen. Und zwar auf der Grundlage dieser Gleichungen, die im Grunde schon auf Hodgkin und Huxley zurückgehen. Ich meine, wenn dem so ist, dann würde das bedeuten, dass das Gehirn am Ende berechenbar ist. Ja. Das muss man
sagen. Ich möchte nur ganz kurz was dazu sagen. Und zwar immer dann, wenn eine nicht-lineare Kopplung zwischen zwei Proteinen oder zwei Zellen sind, dann ist ein System chaotisch. Aber chaotisch, da kann man sich das Wetter gut vorstellen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es morgen regnet, aber wie das Klima in Regensburg oder in Würzburg ist, das kann man gut sagen. Und mit solchen Tricks kann man das also wesentlich besser
vorhersagen. Ja, da bin ich egoistisch und sage mir kommt es darauf an, rauszufinden, was ich, mein Bewusstsein, mein Gehirn macht, aber und nicht das Gehirn in der Großwetterlage Regensburg.
Ich möchte aber noch eine Warnung hier aussprechen und jetzt eher aus der Sicht des Kognitionsforschers oder auch des Philosophen. Ich meine, selbst wenn wir diese Neurochemie dort unten genau verstehen, all diese Signalvorgänge, dann haben wir damit noch immer nicht verstanden, wie die Brücke ist zu unseren kognitiven Fähigkeiten. Mhm. Ja? Also in der Sprache der Informatik spricht man ja von der Middleware. Da unten ist die Maschinensprache und oben ist das Quellprogramm. Was dazwischen ist und diese Verbindung, das ist das große Geheimnis noch nach wie vor und das wird noch viel Forschung erfordern.
Wir lösen jetzt ein neues Geheimnis. Nein, es ist nicht ein Geheimnis. Inzwischen ist es veröffentlicht. Nämlich fast exakt auf den Tag vor einem Jahr veröffentlichte Nick Goldman und seine Mitarbeiter vom Europäischen Bioinformatikinstitut in der Zeitschrift Nature das Ergebnis eines bahnbrechenden Experiments. Man kann riesige Datenmengen von Informationen in DNA speichern. Mehr noch, DNA ist ein guter und ziemlich robuster Datenspeicher. Das Abspeichern von digitalen Daten, also Texten, Bildern, schlicht allem, was sich digitalisieren lässt, ist sozusagen Bioinformatik rückwärts. Statt biologische Daten digital auszulesen und zu deuten, werden jetzt digitale Daten in die biologischen eingeschrieben. Wie das funktioniert, sehen Sie jetzt.
Auch ein Forscher schießt gerne mal ein Foto. Computerexperte Nick Goldman fotografiert den Baum vor seinem Bioinformatik-Institut in Cambridge. Bäume geben durch die Jahreszeiten hübsche Motive ab. Und eines dieser Fotos hat Goldman auf DNA gebannt.
Wir wollten zeigen, dass man irgendwelche digitalen Daten auf DNA speichern kann. Es könnten auch Fotos sein. Also haben wir uns entschlossen, ein Foto unseres Instituts zu speichern.
Den Sommerschnappschuss übersetzt Goldman in einen speziellen Digitalcode. Mit Nullen, Einsen und Zweien. Das übersetzt der Bioinformatiker mit einer extra ausgetüftelten Software in den DNA-Code, also in A, C, G und T. Diesen Code verfüttert Goldman einer Maschine, die DNA-Moleküle bauen kann. Buchstabe für Buchstabe entsteht DNA. Künstliche Speicher-DNA. Ganz genau nach Vorlage wird A, G, T und so weiter eingebaut. Und so sieht das dann aus. Ein Röhrchen mit einem Hauch gefriergetrockneter DNA. Ein kleiner, robuster Datenspeicher, der nicht mal einen Kühlschrank braucht. Der DNA-Hauch klebt am Boden und kostet heute noch über 10.000 Franken.
Vor allem die DNA herzustellen kostet noch sehr viel. Aber die Preise kommen schnell runter, dank der Genomforschung. Wir denken, die Technologie wird in 10 Jahren um einen Faktor 100 billiger werden. Und dann könnten sie wohl Privatpersonen oder Firmen regelmäßig nutzen.
In einem Röhrchen hat 1 Million Gigabyte Platz. Zum Vergleich, dafür bräuchte man 6.000 USB-Sticks. Nick Goldman bringt sein Röhrchen ins Labor. DNA hat sich als biologischer Speicher schon über Jahrtausende bewährt. Zum Beispiel kann man DNA problemlos in Wasser auflösen. Da würden alle gängigen Speicher sofort den Geist aufgeben.
Die DNA ist ja auch in unserem Körper in Wasser gelöst und wir rennen rum. Wir exponieren die DNA den UV-Strahlen der Sonne und so weiter. Das alles hält DNA gut aus. Sie bleibt stabil.
Die digitalen Files in diesem Röhrchen hat bis jetzt nur ein Kollege von Goldman rausgeholt. Wir wollen versuchen, die Daten nochmal ganz selbstständig zu entschlüsseln, nur mit Hilfe der veröffentlichten Anleitung. In der DNA gespeichert das Foto, ein Schnipsel der berühmten Rede von Martin Luther King und Gedichte von Shakespeare. Keine Riesendatenmenge, nur 739 Kilobyte, gespeichert in tausenden DNA-Schnipseln. Das Röhrchen ist am Functional Genomics Center in Zürich angekommen. Die Analyse zeigt, DNA ist drin, aber nicht viel. Fixiert auf Glas wird die DNA gespült und kommt dann zum Ablesen in den sogenannten DNA-Sequenzierer. Ein entscheidender Vorteil, DNA hält quasi ewig. Das belegen DNA-Funde von Mammuts. Sie sind älter als 10.000 Jahre. Dagegen gibt man den USB-Sticks nicht mehr als 15 Jahre. Wie es um die Lebensdauer von gängigen Digitalspeichern steht, weiß heute aber niemand so genau. Der DNA-Code ist abgelesen und Biologe Ralf Schlappach hat ihn auf einen Laptop geladen. Jetzt ist Computerexperte Peter Fornaro gefordert. Schon deckt er die erste Schwachstelle der Anleitung auf. Bei den Dateien aus der DNA fehlt die Typenbezeichnung. Handelt es sich um Bild, Audio oder Text?
Jetzt müssten wir eigentlich schauen, was in der Datei steht, was es für ein Dateityp ist. Und dann könnten wir die Endung eingeben. Und sobald wir das haben, sollte das der Computer richtig interpretieren. Und wenn wir Glück haben, erscheint ein Bild mit einem Baum darauf. Man erkennt es. Aber es ist nicht ganz perfekt. Aber prinzipiell hat es funktioniert. Es ist ein bisschen wie Medienkunst.
Dasselbe in Grün bei der Rede von Martin Luther King. Viele Fehltöne.
Wenn man die Datenmenge ein bisschen falsch interpretiert und daraus die ursprüngliche Sequenz nicht auf ein Bit genau zusammenbaut, dann funktioniert es einfach nicht. Also ein einziges Bit falsch und es kann bedeuten, dass es nicht geht. Es ist sehr fehlerintolerant, das Ganze.
Eine weitere Fehlerquelle ist der DNA-Code. Auch hier können sich Fehler einschleichen. Doch da hat Ralf Schlappach die rettende Idee. Er hat die DNA ein zweites Mal entschlüsselt. Legt man die beiden Datensätze übereinander, könnte man die Fehler vielleicht ausmerzen.
Öffne das. Simsalabim. Perfekt. Also das hat jetzt ganz gut funktioniert.
Doch. Cool.
Nick Goldman in Cambridge stört dieser kleine Schönheitsfehler in seinem DNA-Speicher nicht. Er sieht viel eher die hohen Preise als Problem und nicht solch einfach zu behebende Bildfehler.
Ich bin nicht so überzeugt, dass wir es hinkriegen. Aber eine 10%ige Chance gibt es schon, dass diese Speichertechnologie sich wirklich verbreitet bis in 10, 20 Jahren.
Als erstes werden die Engländer die Kinderkrankheiten des DNA-Speichers beheben müssen.
Ich glaube, wir sind uns alle einig hier am Tisch, dass das für den Standardrechner auf in meinem Büro zu Hause sicher nicht die Zukunftstechnologie ist und dass es alles noch viel zu teuer ist. Aber Sie sind ja in Ihrer Forschung, Herr Danneker, sogar noch einen Schritt weitergegangen.
Genau, also das Wichtige ist ja, dass diese Information, die in DNA gespeichert ist, wieder aktiv ausgelesen oder eingelesen wird. Und dafür möchten wir gerne lichtgesteuerte Proteindomänen verwenden, weil es gibt ja keinen festen Schalter. Also muss ich dadurch, dass ich Licht verschiedener Wellenlänge nehme, erreichen, dass meine DNA ein- oder ausgelesen wird. Und damit kann man dann auch eine Beschleunigung erreichen und auch eine Verbilligung, dass man das wirklich als Speicher nutzen kann.
Und das haben Sie schon gemacht?
Ja, also das versuchen wir im Moment mit Versuchen. Also was wir im Moment machen, ist zum Beispiel die Polynukleotidkinase mit Licht ansteuern.
Wenn wir nochmal jetzt Resümee fassen, abgesehen von den ethischen Problemen, über die wir geredet haben, was sind für Sie zentrale Probleme im Bereich Bioinformatik?
Bezogen auf die Bioinformatik? Es ist natürlich so, dass die Pflege dieser Datenbanken enorm viel Zeit und Aufwand kostet. Man muss Informationen nachtragen, man muss mit anderen Datenbanken abgleichen, man muss Fehler korrigieren. Sprich, man braucht eine langfristige Förderung dafür. Und ich würde es einfach, man kennt den Begriff Nachhaltigkeit eigentlich aus einem anderen Zusammenhang, aber man braucht auch eine bestimmte Nachhaltigkeit bei den bioinformatischen Datenbanken, aber auch bei den Probenbanken.
Ihnen ist es ja schon passiert, dass eine Datenbank, die Sie unterhalten haben, wegen Mangelförderung nicht mehr
dann
läuft.
Nicht mehr. Genau, so ist es.
Herr Mainzer, wo sehen Sie die Zukunft der Bioinformatik?
In der Bewältigung der großen Datenmengen, Big Data. Denn die Medizin steuert heute auf eine immer stärkere Individualisierung hin. Beispielsweise bei der Krebstherapie ist es einfach so, dass die Tumore durch Mutationen sich ständig ändern. Das heißt, es muss ständig abgedatet werden. Das heißt, diese Hochtechnologie wird zur Routine werden. Es wird Ganzgenom-Analysen geben, das wird Standard sein. Und diese Daten müssen einerseits technisch bewältigt werden und sind auf der anderen Seite natürlich mit einem Riesenproblem der ethischen und rechtlichen Herausforderung verbunden.
Ganz kurze Frage, ja oder nein, kann die NSA damit was anfangen oder nicht?
Natürlich kann die damit anfangen. Die kann mit allem was anfangen.
Sehr gut. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Das war unser Einblick in die Bioinformatik und das, was mit ihr verbunden ist. Ein komplexes Thema, dennoch bleiben Sie uns treu. Es wird auch wieder einfacher. Hinweisen möchte ich Sie noch auf unsere Internetseite www.dreisat.de/skobel. Das Gute ist ja, dass ich nicht berechnen muss, wie dieses Glas hier zum Beispiel vom Tisch fällt. Ich weiß das nämlich aus Erfahrung, was passiert, wenn ich es weiter kippen lasse. Ohne Data Mining, ohne Physik, ohne Informatikbuch. Und das und einige andere wichtige Dinge machen mich, vielleicht auch mein Gehirn, ohne Bioinformatik zu einem durchaus glücklichen Menschen. In diesem Sinne auch Ihnen einen guten Abend. Leben Sie wohl. We'll be right back.